danken dir für dein Wort und dass du Menschen aufrufst, dein Wort zu verkünden. Danke für John, der uns dein Wort näher bringt und dass wir unsere Herzen öffnen, um dein Wort zu empfangen. Amen.
Der heutige Predigttext ist aus Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Lieder, die wir vorhin gesungen haben, passen sehr gut zum heutigen Predigttext. Und in dieser neuen Predigtreihe, die wir letzten Sonntag begonnen haben, mit dem Titel Gottes neue Gesellschaft, durchwandern wir den Epheserbrief. Und Paulus vermittelt uns im Epheserbrief Gottes Konzept für seine Gesellschaft. Das haben wir bereits auch letzten Sonntag gehört, zum Teil, als Karl die ersten 14 Verse ausgelegt hat. Und das Hauptthema, das wir eigentlich in allen Kapiteln immer wieder finden, ist das Geheimnis, so nennt es Paulus, das Geheimnis. Und zwar das Geheimnis, alles in Christus zusammenzufassen. Darum geht es im Epheserbrief. In Kapitel 1, Vers 9 wird es als das Geheimnis des Willen Gottes genannt. Karl hat schon letztes Mal erwähnt, die ersten drei Kapitel sind eher theologisch, eher theoretisch, eher dogmatisch und die letzten drei Kapitel sind eher praxisbezogen. Und in den ersten drei Kapiteln geht es auch hauptsächlich darum, dass wir von unserer Stellung in Christus wissen. Es geht um unsere Identität. Und ich denke, als Gemeinde ist das sehr wichtig zu wissen, wo wir in Christus sind, wer wir in Christus sind. Das wirkt sich nämlich auf unser Leben aus. Zusammenfassend und als kurze Wiederholung vom letzten Mal finden wir in den ersten 14 Versen drei geistliche Segnungen Gottes, drei Wohlworte Gottes, wie Karl es letztes Mal erwähnt hat. Und zwar, zunächst hat uns Gott erwählt heilig zu sein und als seine Kinder in Liebe zu wandeln. Dann hat er uns in Gnade erlöst und uns mit dem Heiligen Geist versiegelt, dass wir Gottes Eigentum, dass wir wissen, dass wir Gottes Eigentum sind und Sicherheit haben über unsere Erlösung. Und das alles hat er eben zum Preis seiner Herrlichkeit. Das alles ist zum Preis seiner Herrlichkeit. Letzten Sonntag ging es also um die geistlichen Segnungen und heute wird es um das Gebet von Paulus für die Gemeinde gehen. Das Gebet um Erkenntnis. Und Paulus war motiviert. Seine Motivation, das zu diesem Gebet geführt hat, finden wir in den ersten zwei Versen des heutigen Textes, also in Vers 15 und 16. Da steht nämlich, dass Paulus vom Glauben der Epheser an den Herrn Jesus und von ihrer Liebe zu allen Heiligen gehört hat. Und das hat ihn dazu bewegt, für die Gemeinde in Ephesus zu danken und für sie zu beten. Und an dieser Stelle können wir zwei Dinge lernen. Ja, vom Glauben der Epheser an den Herrn Jesus steht da und von ihrer Liebe zu allen Heiligen. Das heißt, wir können lernen, dass nur der Glaube an Herrn Jesus Christus rettet. Die Errettung bewirkt nur der Glaube an Jesus Christus. Nicht der Glaube an ein Bekenntnis, der Glaube an irgendwelchen Menschen, der Glaube an irgendetwas anderes. Nichts garantiert uns die Errettung. Nur der Glaube an Herrn Jesus Christus rettet. Und zum Glauben werde ich noch später ein paar Worte sagen. Dass die Epheser wirklich bekehrt waren, das sehen wir auch daran, dass sie Liebe für die Heiligen hatten. Und das ist das Zweite, was wir lernen können. Dass unsere Liebe alle Gläubigen umfassen soll. Wir können lernen, dass wir nicht nur für die beten sollen und leben sollen, die um uns herum sind. Nicht nur die Gläubigen, die hier sind, sondern alle Gläubigen. Das hatten die Epheser getan. Und darum betete Paulus für sie. Das war seine Motivation. Ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus und die Liebe zu den allen Gläubigen. Wie ist es eigentlich bei uns, wenn wir vom Glauben anderer hören? Von ihrer Liebe? Sind wir da motiviert, für sie zu beten? Ist das etwas, was in dich und in mich bewirkt, für solche Menschen zu beten? Einfach Gott zu danken, dass sie sich bekehrt haben, zu Gott gefunden haben. Und nicht nur das, sondern um Erkenntnis zu beten. So wie das eben Paulus in diesem Text und damals getan hat. Wir finden im Epheserbrief zwei Gebete. Das erste im heutigen Text und das zweite Gebet in Kapitel 3. Und so erhalten wir eigentlich einen Blick, wir erhalten Einsicht in das Gebetsleben von Paulus. Wir wissen, wie ein Heiliger, wie ein gottesfürchtiger Mann betet. Und in dieser Hinsicht ist er, glaube ich, auch ein Vorbild für uns, wie wir beten können und wie wir beten sollen. Nun wollen wir uns aber das Gebet von Paulus genauer anschauen. Und Paulus geht es hauptsächlich darum, dass die Gemeinde erkennt, welche Reichtümer sie bereits in Jesus haben und durch Jesus haben. Dass sie das begreifen und verstehen. Diese Erkenntnis ist ihm wichtig und auch die Erkenntnis Gottes. Doch was ist notwendig für die Erkenntnis? Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. was für die Erkenntnis notwendig ist. Und das finden wir auch in diesem Text, in den Versen 17 und 18. Da steht, dass Paulus Gott eben bittet, dass die Gläubigen den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Paulus möchte, dass Gott, Gottes Wesen und so weiter noch mehr und klarer wird in den Christen und den Christen. Er möchte, dass sein Wesen, dass die Epheser sein Wesen besser kennenlernen. Und er möchte, und wir sollten das auch tun, seinen Wesen besser kennenlernen, mehr Erkenntnis über Gott haben. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Nicht durch irgendwelche intellektuellen Fähigkeiten. Wir können viel über Gott erfahren aus der Bibel, intellektuell verstehen und so weiter. Aber richtig begreifen können wir es nur durch den Heiligen Geist. Darum betet Paulus hier um den Geist der Weisheit und Offenbarung. In Johannes 6, Vers 13 sagt Jesus: Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Ohne den Heiligen Geist kann niemand die geistlichen Dinge, die geistlichen Wahrheiten Gottes verstehen. So schreibt auch Paulus wieder im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Nur durch den Heiligen Geist Gottes sind wir in der Lage, die geistlichen Wahrheiten Gottes zu verstehen und zu begreifen. Und das ist eben, was notwendig ist. Erstens also der Heilige Geist. Wir sollten mehr füreinander beten, dass der Geist Gottes wirklich uns viele Dinge, die wir nicht verstehen, erklärt, dass wir Gott wirklich mehr verstehen, sein Wesen besser begreifen. Das wirkt sich auf unser Leben aus. Die Epheser hatten schon anfängliche Erkenntnis über die Sünde und über die Erlösungstat Jesu. Das hat ihr Leben bereits verändert, weil sonst hätte Paulus nicht für sie gedankt und gebetet. Und so ist es, glaube ich, bei jedem Christen. Die erste Stufe der Erkenntnis ist genau das, wenn das Wort Gottes verkündet wird, dass man die Sünde im eigenen Leben erkennt und erkennt, dass die Erlösungstat Jesu notwendig war und dass das wichtig ist. Das ist die erste Stufe in der Erkenntnis. Doch die zweite Stufe ist, dass wir in der Erkenntnis wachsen. Und das bewirkt der Heilige Geist. Unser ganzes Leben über möchte er unseren Charakter verändern. Er möchte uns verändern, erneuern, dass wir einen Charakter entwickeln nach Gottes Vorstellungen. Es geht um geistliches Wachstum. Und die Erkenntnis Gottes gilt ja in der Bibel als das Höchste überhaupt. Das höchste Ziel für den geistlichen Menschen. Warum das so ist, können wir im Gebet Jesu erkennen, Johannes 17, Vers 3. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben besteht in der Kenntnis Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott. Wir können Gott nur in der Beziehung zu ihm kennen, nur aus einer Beziehung heraus. Und das umfasst eben etwas mehr als nur ein intellektuelles Verstehen. Wir können Gott erkennen durch den Heiligen Geist und durch die Gemeinschaft mit Gott. Und so wie in jeder Beziehung gehört zu einer Beziehung Liebe, Hoffnung, Gehorsam und Freude. Das bewirkt die Erkenntnis Gottes. Je mehr wir Gott kennen, desto mehr werden auch diese Dinge in unserem Leben sichtbar. Und diese Aspekte sind zum Beispiel intellektuell. Wir finden im Psalm 100, Vers 3, den Vers, wo dann steht, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir. Also es beinhaltet schon das Intellektuelle, das Wissen, dass es Gott gibt. Aber auch das Wissen der Wahrheit über Gott. Diese Aspekte auch, also Liebe, Hoffnung, Gehorsam und Freude, betreffen auch den Willen, denn man vertraut auf Gott und gehorcht ihm. In Johannes 14, Vers 23, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm sein. Und so sind diese Aspekte auch ethisch-moralisch für uns wichtig. Das heißt, wir verhalten uns dann gerecht und liebend. Ganz wichtig, nicht nur gerecht, auch liebend. In 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Paulus führt diesen Gedanken der Erkenntnis Gottes weiter. In Vers 18 lesen wir, dass Gott die Augen des Herzens erleuchten soll. Und diese Erkenntnis, wie bereits erwähnt, ist nicht nur intellektueller Natur, nicht nur intellektuell. Das Herz wird ja in der Bibel nicht wie heute als ein Teil oder der emotionelle Teil des Menschen verstanden, sondern mehr als das. Das Herz beschreibt in der Bibel den inneren Menschen. Es beinhaltet die Gefühle, das Denken und das Wollen. Das alles zusammen. Die Augen des Herzens soll uns der Heilige Geist öffnen, dass der innere Mensch mehr von Gott begreift. Darum geht's. Für die Erkenntnis ist der Heilige Geist notwendig, die Gemeinschaft mit Gott und die Erleuchtung des Herzens, also des inneren Menschen. Und wir sehen auch in diesem Text die Auswirkungen der Erkenntnis. Vor allem in Vers 18. Und eine Auswirkung ist zum Beispiel auf den Glauben. Die Erkenntnis Gottes wirkt sich im Glauben aus. Ich habe das ein wenig vorher anklingen lassen. Doch je tiefer wir Gott kennen, in der Beziehung zu ihm wachsen und so weiter und wissen, wie er ist, desto mehr vertrauen wir Gott. Desto mehr glauben wir Gott. Glaube ist ja ein Vertrauen. Und das wirkt sich auf unser Leben aus. Weil es unseren Menschen, den inneren Menschen betrifft. Die Gefühle auch, das Wollen, aber auch das Tun. Das, was wir denken, es betrifft den kompletten inneren Menschen. Darum sollte der Glaube auch im Herzen sein. Darum betet Paulus hier, dass der Glaube oder dass das Herz erleuchtet wird, die Augen des Herzens. Ein anderer Glaube, also den ich eigentlich schon bereits erwähnt habe, der intellektuelle Glaube, ist nicht der richtige Glaube. Davon berichtet Jakobus in Kapitel 2, wer das zu Hause dann nachlesen möchte. Aber in Römer 10, die Verse 8 bis 10 schreibt Paulus, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Das ist der Glaube, der zu Taten führt, der das eigene Leben verändert. Und wir richten unser Leben nach diesem Glauben aus. Der Unterschied zwischen dem Glauben im Kopf und dem im Herzen könnte man vielleicht auch ein wenig anders beschreiben. Der intellektuelle Glaube, wie gesagt, ist der, der einfach weiß, ja, die Erde ist rund, dreht sich oder rotiert um die Sonne und so weiter. Ist auch der Glaube, dass Gott existiert. Aber das ist nicht dieser Glaube, über den die Bibel redet. Nur zu wissen, dass Gott existiert, ist nicht genug. Der Glaube, der im Herzen ist, der hat mit Vertrauen zu tun. Das hat auch Karl letztes Mal erwähnt. Es beruht auf eine Sicherheit durch die Beziehung zu Jesus, weil man Jesus und Gott besser kennt. Er beruht also auf dieser Erkenntnis. Es hat alles mit dem Herzen zu tun, mit dem inneren Menschen. Es ist so wie bei einem Kind, der seine Eltern kennt und ihnen vertraut. Er würde niemals glauben, dass die Mutter oder der Vater ihm etwas Schlechtes antun würde, oder? Dieses kindliche Vertrauen in Gott, das ist der Glaube. Es bedeutet einfach, Gott zu vertrauen, seinen Verheißungen zu vertrauen. Erkenntnis zu Jesus, Erkenntnis allgemein, Erkenntnis für Gott, Erkenntnis Gottes führt zu Glauben, der sich auf das Leben auswirkt. Und Paulus nennt hier weiter drei Gebiete der Erkenntnis. Da haben wir zunächst einmal die Hoffnung seiner Berufung, der Berufung Gottes. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 steht: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Und bei dieser Berufung geht es nicht um eine Berufung in ein weltliches Amt. Ja, dass man Vorsitzender wird. Oder dass man auch Pfarrer oder Pastor wird. Darum geht es nicht. Es geht um das ewige Leben. Es geht um unsere Stellung in der Ewigkeit. Und wir sind als Gemeinde zur ewigen Herrlichkeit in Christus und somit auch zum ewigen Leben berufen. Das ist die Berufung Gottes. Die Berufung zum ewigen Leben. Es betrifft unsere Zukunft. Und was ist dann die Hoffnung dieser Berufung? Wie gesagt, es betrifft die Zukunft. Es ist die Hoffnung, dass wir in der Zukunft, in der Ewigkeit, Jesus gleich sein werden. Dass wir sehen werden, wie Gott ist. Dass wir ewiges Leben haben. Das ist eben die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass wir die vollkommene Erlösung in der Ewigkeit haben werden. Bei ihm. Und das ist die Erwartung. Also diese Hoffnung ist unsere Erwartung zur vollkommenen Erlösung. Ich denke, das zu verstehen ist sehr wichtig. In 1. Johannes 3, Vers 3 lesen wir: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Gott hat uns zu göttlichen Dingen berufen, nicht zu weltlichen. Und das sollte sich auf unser Leben auswirken. Wir sollen ein abgesondertes Leben leben. Wie gesagt, in 1. Johannes 3, Vers 3 steht, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist, also wie auch Jesus rein ist. Und Epheser, und wir sollen laut Paulus auch noch Erkenntnis haben über den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Eine wirklich komplizierte Satzstellung hier, was nicht so einfach zu verstehen ist. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, bei dieser Textstelle es richtig auszulegen. Im Kontext geht es darum, dass wir Miterben Christi sein werden. Begreifen wir den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes? Kinder einer menschlichen Familie sind zusammen mit ihrem älteren Bruder auch Erben des Vaters. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir zusammen mit Jesus auch Erben Gottes, des Vaters. Man könnte es auch anders ausdrücken. Wir sind Miterben, weil wir in Christus sind. Als Gemeinde sind wir sein Leib. Und zusammen mit Jesus, wenn Jesus alles erben wird, werden wir alles mit ihm miterben. Das gesamte Universum wird einmal der Herrschaft Christi unterstellt und somit auch der Gemeinde, weil wir als Gemeinde zu Jesus gehören. Wir werden das Reich Gottes miterben. Und Paulus nennt hier noch einen Punkt, über den die Epheser und auch wir Erkenntnis haben sollten. Die überwältigende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Und im Alten Testament sehen wir die große Kraft Gottes schon in der Schöpfung, als er die Welt erschaffen hat und alles, was drauf ist und uns auch. Und wir sehen auch Gottes starke Hand, als er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft Ägyptens rausgeführt hat. Doch hier möchte Paulus und der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit auf die Kraft der Auferstehung Jesu lenken. Zur damaligen Zeit hatte der sogenannte Diana-Kult die damalige Kultur ziemlich im Griff. Sie hatten eine kosmisch-okkulte Tradition aufgebaut. Und in diesem Zusammenhang scheint es so, als ob alles Schlechte, alle bösen Geister, was auch immer, die Mächte des Bösen, irgendwie da hochkommen, um Gottes gute Absichten zu verhindern. Und Paulus schreibt hier, Gottes Macht ist größer als alles andere. Seine Kraft ist größer als alles andere. Größer als jede kosmisch-okkulte Kraft. Und das wird vor allem in der Auferstehung Jesu klar. Um das zu verstehen, ist geistlicher Natur. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Das auch zu begreifen und zu verinnerlichen. Jesus wurde bei seiner Kreuzigung für die Sünde der Welt als schwach empfunden. Man hatte auch gesagt damals, du kannst ja nicht mehr selbst vom Kreuz runtersteigen. Er wurde als schwach gesehen. Doch er wurde durch Gottes große Kraft wieder auferweckt. Und diese Auferweckung ist der Sieg über die Schwachheit, ist der Sieg über die Sünde. Können wir das begreifen, wirklich begreifen, nicht nur theoretisch verstehen, intellektuell? Und das ist diese wunderbare Kraft, die zu unserer Erlösung beigetragen hat. In Korinther 2, im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 4, schreibt Paulus, denn er, also Jesus, wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. diese Kraft, die das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat, diese Kraft hat uns aus der Sünde herausgeführt. Und diese Kraft der Auferstehung hat uns aus dem Sündentod herausgeführt. Wir sind zusammen mit Jesus auferstanden. Könnt ihr nochmal die Präsentation bitte starten? Und nicht nur das, wir sind jetzt zu einem neuen Leben auferstanden. Und zwar im Leib Christi, in seiner Gemeinde. Es ist diese Kraft, die die Gravitation überwindet, die die Erdanziehungskraft überwindet und uns in den Himmel versetzen kann. Und das sind die drei Gebiete der Erkenntnis, die Paulus bei den Ephesern sehen möchte und auch bei uns. Die Hoffnung der Berufung Gottes, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und die überwältigende Größe seiner Kraft. Doch was bedeutet das jetzt eben für die Gemeinde? Wir haben das immer wieder mal herausgehört. Doch jetzt in den letzten drei Versen wird es vielleicht noch einmal klarer hervorgehoben durch Paulus. Er schreibt nämlich hier weiter, dass Jesus nach der Auferstehung zu Gottes Rechten gesetzt wurde. Das bedeutet Macht und Herrschaft für Jesus. Er ist zur Rechten Gottes und er ist das Haupt der Gemeinde. Und wie bereits erwähnt, wenn wir sein Leib sind und zu ihm gehören, dann werden wir auch zur Rechten Gottes erhoben. Und wir werden gemeinsam mit ihm über das Reich Gottes herrschen. Zusammen mit ihm werden wir herrschen. Und ich denke, diese Beziehung zwischen Haupt und Leib ist enorm wichtig. Zwischen Jesus und der Gemeinde. Es ist so wie bei einem Menschen. Es ist lebenswichtig, dass der Kopf mit dem Körper verbunden ist. Und für uns als Gemeinde ist es lebenswichtig, dass wir mit Jesus verbunden sind, als Haupt der Gemeinde. Und hier geht es um das Leben in der Ewigkeit. Nicht nur für ein kurzes Leben hier, sondern für die Ewigkeit. Als Gläubige sollen wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Der Glaube soll in unserem Herzen wachsen, dass wir Gott die Ehre geben und er geehrt wird. Und Jesus ist sogar noch mehr. Paulus erwähnt es hier ganz kurz zum Schluss. Jesus ist noch die Erfüllung der Gemeinde. Er gibt uns Erfüllung. Als Gemeinde allein, als Körper allein, wie gesagt, sind wir von Jesus getrennt, sind nicht überlebensfähig. Nur er erfüllt uns, wenn er als Haupt, als Kopf der Gemeinde zu uns kommt. Wenn wir ihn als Haupt und als Kopf anerkennen. Jesus hat sehr viel für uns getan. Können wir das insgesamt erkennen? Es ging um seine Erlösung, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Für unsere Sünden ist er gestorben. Und an dieser Stelle möchte ich kurz ein wenig über mich und mein Leben erzählen, ein kleines Zeugnis bringen. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, immer von klein auf immer wieder in die Gemeinde mitgebracht worden, mitgenommen worden, in einer Pfingstgemeinde. Und ich konnte immer wieder diese Dinge immer wieder hören. Und das hat eher meinen Intellekt angesprochen, aber nicht mein Herz, nicht den Inneren. Irgendwann einmal habe ich mich entschlossen, Gott nachzufolgen, aber auch aus einem puren intellektuellen Verständnis raus. Es war noch nicht hundertprozentig das Herz dabei. Und ich habe mich taufen lassen, so wie das auch andere tun, oder? Wie das auch andere getan haben. Doch irgendwann einmal hat Gott gewisse Dinge in meinem Leben zugelassen. So wie ich glaube, dass auch in eurem Leben, wie in jedem Leben, das zugelassen hat. Einfach um zu zeigen, wo wir wirklich sind. Da Gottes Liebe so groß ist, möchte er uns zu sich hinziehen. Und er bereitet gewisse Dinge vor oder lässt gewisse Dinge zu, was im Leben passieren. Damit man zur Erkenntnis Gottes gelangt. Dass man von sich aus zu Gott kommt. Wir sehen manchmal die richtig großen Dinge, die Sünden, das, was offensichtlich ist für jeden. Wir sehen Mord, Totschlag. Wir sehen Ehebruch. Wir sehen viele, viele, viele Dinge. Doch was ist mit den kleineren Dingen? Mit den kleineren Sünden, wie wir es nennen? Was ist mit Lügen? Was ist mit schlecht übereinander reden? Was ist mit dann nicht zu vergeben? Vor Gott sind das alles Sünden. Hier geht es um die Ursünde, die in jedem drinnen ist. Egal, ob in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder nicht. Jeder muss sich irgendwann einmal vor Gott stellen und für sich selbst entscheiden, will ich jetzt Gott nachfolgen, verstehe ich, was die Erlösungstat ist? Und nur derjenige, der wirklich die Vergebung Jesu erfahren hat, die versteht, was es bedeutet, zu vergeben und bereits einen Schritt weiter in der Beziehung zu Gott ist und zu Jesus ist, der kann auch selbst vergeben und selbst andere lieben. Wir leben alle aus der Vergebung. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. Wir sind alle hier durch die Gnade Gottes. Durch seine Vergebung wurde uns der Himmel eröffnet. Und wir sind zu einem neuen Leben auferstanden aus dem Sündentod durch Jesus. Wir gehören zum Leib Christi als Gemeinde und werden zusammen mit ihm die Herrlichkeit Gottes sehen und über das Universum herrschen, über Gottes Reich herrschen, zusammen mit Jesus. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus. Jesus ist die Hauptsache. Wir existieren zur Ehre Gottes. Zum Schluss bleibt die Frage: Wollen wir Gott besser kennen? Wollen wir das alles erleben? Wollen wir die Hoffnung seiner Berufung zum ewigen Leben bei Gott? Wollen wir die Herrlichkeit seines Reiches als Miterben Jesu? Wollen wir die Kraftwirkung Gottes in uns, die uns aus dem Sündentod auferweckt hat und uns Teil des Leibes Christi gemacht hat? Lasst uns füreinander beten, dass der Geist Gottes uns zu noch mehr Erkenntnis führt, dass wir in der Beziehung zu Gott wachsen, dass wir ihn noch besser erkennen, dass unser Vertrauen und somit auch unser Glaube steigt. Und dieses wirkt sich dann auf unser Leben aus, im Alltag, in der Liebe zueinander und zu allen Gläubigen. Lass uns das vielleicht auch jetzt gleich in der Gebetszeit tun. Und ihr könnt auch natürlich mit eigenen Anliegen auch zu Gott kommen. Amen.